Okay, Leute, ich sitze hier gerade in einem kleinen Häuschen, in einem wunderschönen Häuschen mitten im Nirgendwo. Wisst ihr, was das Highlight ist? Ich bin umgeben von, haltet euch fest, Alpakas. Ja, ich bin auf einer Alpaka-Farm. Ein wahr gewordener Traum. Ich schwör's euch, ich kann manchmal nicht fassen, wo mich meine Karriere hinführt. Ich bin nämlich hier auf Schreibklausur, auf Writers Retreat, wie auch immer ihr es nennen möchtet. Ich möchte einfach an einem langen Textprojekt weiterarbeiten. Beziehungsweise, ich habe ja gesagt, dass alles stabil so BTS-Einblicke gibt. Von daher sage ich einfach, wie es ist. Ich schreibe an einem Buch hier für die nächsten 5 Tage. Ich bin mitten, wie gesagt, im Nirgendwo alleine. Ich dachte mir, es ist eine gute Idee. Ich glaube auch wirklich, es ist eine gute Idee, damit ich einfach mal kurz so den Headspace habe, um mich mehr aufs Schreiben zu konzentrieren. Alles stabil kommt natürlich wie jede Woche am Donnerstag, weil ich mir denke, ich bin einfach so committed und ehrlich gesagt, taugt es mir einfach, dass ich diesen Podcast aufnehmen kann, während ich irgendwo anders bin. Wie nice ist das bitte? Den einzigen Fehler, den ich gemacht habe, ist, dass ich kein Stativ mitgenommen habe fürs Mikrofon, weil ich mir dachte, ah, es passt schon, ich kann das auch in der Hand halten. Aber jetzt nach 2 Minuten denke ich mir schon so, aha, okay, es ist ein bisschen schwerer als gedacht, dieses Mikrofon, aber es passt schon. Kein Ding. Für euch mache ich alles. Ich habe auf Instagram zum Beispiel nicht verraten, dass ich auf einer Alpaka-Farm bin, weil ich natürlich ein bisschen paranoid bin. Ich weiß zwar, es gibt sehr viele Alpaka-Farms, in Österreich, aber wer regelmäßig Drohungen und Beschimpfungen erhält, also so wie ich quasi jeden Tag, der ist halt ein bisschen vorsichtiger. Ich sag's, wie es ist. In dieser Folge geht es, wie passend, ums gemütliche Leben. Und damit meine ich jetzt nicht nur einen Ausflug zu einer Alpaka-Farm, sondern auch Gemütlichkeit im Alltag. Das mag sich für viele vielleicht nicht so ganz ausgehen, wie ich die Person sein kann, die sagt, wir müssen jetzt alle unbequem sein wegen den Wahlen und gleichzeitig davon sprechen, wie wichtig ein gemütliches Leben ist. Aber genau darum geht es in dieser Folge. Ich werde euch davon überzeugen, dass ihr euch ein gutes, gemütliches Leben gönnen müsst. Wir sprechen über eben diesen Zwiespalt und wir sprechen auch über politische Werte in Beziehungen, warum Ghosting ein Werkzeug des Patriarchats ist und wie wir lernen können, Grenzen zu setzen. Und ich hole mir jetzt ganz schnell meinen selbstgemachten Iced Matcha Latte mit Hafermilch natürlich, den ich mir hier selber geschäumt habe, so wie man das halt machen soll mit dem Matcha-Pulver und ihr holt euch euren Softdrink eurer Wahl, denn los geht's mit Alles stabil!
Hi, Alex hier. Wie geht's?
Alles stabil. Ich bin es so gewohnt, die unbequeme Person zu sein, und ich denke, die allermeisten alles stabil Hasen wissen das auch. Mit unbequeme Personen meine ich, und das geht jetzt an alle Personen, die hier noch nicht so lange zuhören, dass ich einfach immer die Person bin, die etwas sagt, wenn ich etwas für falsch empfinde, wenn irgendwer einen rassistischen Begriff verwendet, wenn jemand einen sexistischen Witz macht, wenn sich jemand offensichtlich falsch verhält aufgrund, I don't know, der Herkunft, der Hautfarbe, Religion, der Sexualität des Gegenübers, dann sage ich etwas. Es gibt durchaus Gespräche, bei denen ich mir denke, boah, hätte ich mal lieber nichts gesagt, weil sie so anstrengend und mühsam sind. Aber ich bin schon stolz darauf, dass ich am Ende des Tages trotzdem immer was sagen werde, auch wenn ich vorab schon weiß, dass es mühsam wird, auch wenn ich vorab weiß, ich werde persönlich angegriffen werden, egal wie konstruktiv ich bin, auch wenn ich weiß, dass die Person, die ich darauf aufmerksam mache, dass sie etwas Falsches macht, sehr wahrscheinlich eher so auf Angriff gehen wird und nicht auf Reflexion. Aber all diese Jahre an unbequemer Arbeit haben mich einfach dazu geführt, dass ich mir denke, ja gut, das gehört halt dazu. Es gibt aber einen wichtigen Aspekt, den ich vielleicht nicht oft genug erwähne, nämlich, dass ich ja die unbequeme Person bin, aber ich auch alles tue, was ich kann, um ein möglichst gemütliches Leben zu haben. Ich weiß, dass sich nicht jede Person alles erlauben kann, was ich mir zum Beispiel erlauben kann. Ja, ich komme ja aus sehr, sehr prekären, wie man sagen würde, Verhältnissen. Wir waren arm, wir waren arme Ausländer, okay? Ich weiß also, was es bedeutet, wenn man nicht so viel zur Verfügung hat, wenn man anders als viele anderen vielleicht, keine Ahnung, nicht auf diesen coolen Urlaub fahren kann, nicht die neuesten Schuhe hat, nicht das neueste Handy, etc. etc. Aber ich will euch trotzdem mitgeben, dass es durchaus Möglichkeiten gibt, wie man sein Leben gemütlich und schön machen kann. Denn es geht nicht nur um materielle Sachen. Ja. Jetzt denkt sich so, ah, okay, vielleicht kann ich damit doch etwas anfangen. außerhalb eures Fulltime-Jobs, indem ihr stetig Zivilcourage zeigt. Ich finde nämlich, ein guter Mensch zu sein, ist im Grunde, dass man ständig arbeitet, ja, auch wenn es nicht direkt ist oder so offensichtlich, wie man vielleicht glaubt. Aber ich möchte, dass ihr euch Zeit für Zivilcourage gebt, aber eben auch für ein leibendes Leben. Und ich glaube, dass sich viele von euch durchaus fragen, naja, gut, wie soll sich das alles ausgehen, was sich die Alex vorstellt? Wenn ich wirklich immer etwas sage, dann komme ich ja nie zur Ruhe. Ich denke aber, dass wir lediglich ressourcenschonend denken, handeln und leben müssen. Denn damit meine ich jetzt nicht nur, dass ihr auf eure Ressourcen achtet, sondern auch auf euer Umfeld, eure Umwelt, eure Liebsten. Denn dann geht es sich durchaus irgendwie aus, dass man beides hinbekommt, nämlich zur Ruhe kommen und die unbequeme Person sein. Die Frage ist natürlich, wie schaffen wir es nicht komplett zu verzweifeln und worauf müssen wir in zwischenmenschlichen Beziehungen achten? Also es ist ja so, dass wir davon ausgehen, dass unsere Loved Ones uns auffangen, wenn es hart auf hart kommt, oder dass wir sie auffangen, wenn es hart auf hart kommt. In düsteren, dystopischen Zeiten, die wir nicht kontrollieren können oder nur bis zu einem gewissen Grad, da müssen wir besonders darauf achten, soft und lieb zueinander zu sein. Ich habe so viele Freundschaften verloren, weil wir uns politisch nicht einig waren. Und damit meine ich zum Beispiel, I don't know, bei der letzten Präsidentschaftswahl in Österreich, als Van der Bellen gegen den FPÖ-Politiker Norbert Hofer angetreten ist, habe ich eine sehr, sehr gute Freundin verloren, weil wir im Auto saßen. Ich kann mich noch so gut an diesen Moment erinnern. Und sie fährt und sagt, ja, also für sie sind sowohl Van der Bellen als auch Hofer gleich schlimm. Also sie sieht nicht ein, warum sie überhaupt zur Wahl gehen soll. Es gab davor schon einige Momente, in denen ich mir dachte, keine Ahnung, das klingt sehr nach rechter Ideologie, auch wenn es vielleicht nicht so bewusst passiert. Und dann waren da noch ein paar Kommentare und so Aussagen, die ihr damaliger Partner getroffen hat, wo ich echt so war, ich weiß nicht, ob sich das ausgeht für mich. Und das war eine sehr, sehr große Verletzung, dass ich diese Freundschaft habe gehen lassen, denn sie war eine sehr, sehr gute Freundin. Damals, das ist jetzt auch schon sehr viele Jahre her, habe ich nicht das Gespräch gesucht im Sinne von, ich habe die Freundschaft jetzt nicht beendet, sondern es hat sich so ein bisschen halt verloren, weil irgendwie wollte sie das, glaube ich, eh auch nicht mehr, beziehungsweise hat gespürt, dass ich politisch halt so enttäuscht bin. Und sie hat auf trotzig geschalten und nicht auf, okay, let's talk. Ich will sagen, ich weiß, was es bedeutet, wenn man eben sagt, okay, ich kann vielleicht nicht darüber reden, aber ich kann andere Konsequenzen ziehen, die halt so aussehen, dass ich keine Zeit mehr mit der Person verbringe. Ich glaube aber, es ist wichtig für das politische Klima, dass wir wieder in die Gespräche reingehen. Ich würde das jetzt so nicht mehr machen, wie ich es damals gemacht habe. Ich wusste es halt auch nicht besser und war auch ein bisschen beängstigt, wie sie reagieren wird, weil ich natürlich weiß, dass Personen dann sehr schnell irgendwie persönlich werden, wenn sie sich selbst persönlich angegriffen fühlen, obwohl es mehr eher ums Politische ging, wobei das Politische auch privat ist. Also, it's complicated, aber trotzdem, ich habe seither öfters das Gespräch gesucht und das ist halt unangenehm, aber ich schaue halt immer darauf, dass ich sehr auf mich schaue, ja? Also wie gesagt, das ist jetzt ein Beispiel mit der Alpaka-Farm, dass ich mir jetzt kurz eine Auszeit gönne, auch wenn ich ehrlich bin und ein bisschen überfordert von der Tatsache bin, dass ich hier alleine mit meinen Gedanken, mit meinen Gefühlen bin, aber ich mache halt das Beste daraus und zu diesem gemütlichen Leben kann allerlei gehören, ja. Ich finde, ihr müsst einfach so ein bisschen überlegen, was gibt mir diese Balance, dass ich dann wieder weiterkämpfen kann. Denn ich will jetzt nicht sagen, chillt's den Sommer über, alles egal, denn im Herbst stehen die Wahlen an und wenn wir nicht sehr, sehr gut aufpassen, haben wir Kickl als Kanzler und ich habe es eh schon einmal gesagt, ich habe es auch zweimal gesagt, ich sage es gerne noch fünfmal, aber es geht hier jetzt nicht darum, dass ich sage, ja, chillt auch einfach nur mit Alpakas und vergesst die Politik. Nein. Ich muss es wirklich so deutlich sagen. Ich sage nur, geht in die Balance. Ja, was hilft euch, so ein bisschen Anxiety loszuwerden? Und das Problem ist gerade bei Frauen oder bei Flinter, dass wir Bewegung zum Beispiel mit Diet Culture assoziieren. Also zumindest ist es bei mir so und ich traue mich zu behaupten, bei sehr vielen Personen, die weiblich sozialisiert wurden, einfach nur, weil Sport gemacht wird oder wurde, um gut auszusehen. So, das geht sich aber nicht mehr aus in unserem Wertesystem, denn wir wissen, Diet Culture ist sehr, sehr böse und sehr, sehr ansteckend. Das heißt, wir werden nichts reproduzieren, keine Beauty-Norms hier reinbringen. Ich werde nicht anfangen davon zu reden, wie stolz ich darauf bin, dass ich ein Croissant esse, weil ich nicht möchte, dass ihr euch dann denkt, ah, ist das eine große Sache, dass man ein Croissant isst? Sollte ich das nicht machen? Ist das so ein Guilty Pleasure? Und auch das streichen wir gleich aus unserem Wortschatz. Aber ich möchte in all dem durchaus zugeben, dass Bewegung sehr, sehr hilfreich sein kann, um Stress abzubauen. Das ziehe ich mir jetzt nicht irgendwie aus der Nase. Das sagen Expertinnen seit vielen Jahren. Und wir müssen das ein bisschen für uns so, wie sagt man, claimen und zurückerobern, denn Bewegung hilft mir so sehr. Manchmal packe ich mein Leben nicht und weiß wirklich nicht, wie ich weiter tun soll. Nicht zuletzt deswegen, weil ich natürlich eine Projektionsfläche für sehr, sehr viele Personen bin, aus der Mitte der Gesellschaft sozusagen, die sich einfach angegriffen fühlen durch meine Worte. Ja, das sind Menschen vielleicht auch nicht gewohnt, dass sich da eine migrantische junge Frau hinsetzt, auch noch queer, und sagt, dass sie jetzt ihren Onkels und Tanten erklären müssen, warum sie nicht die FPÖ wählen dürfen. Aber genau das bin ich. Und auch wenn es vielleicht ungewohnt ist, dass es so Personen wie mich gibt, ich bin hier und ich bleibe auch hier. Nicht zuletzt deswegen, weil ich halt drauf schaue, dass ich mal kurz ein- und ausatme, wenn es zu viel wird. Und genau das müsst ihr auch tun, denn ich bin jetzt auch keine, I don't know, Wonder Woman, die 24/7 kämpfen kann. Wir müssen schon alle an einem Strang ziehen und deswegen will ich euch so ein bisschen beschreiben, was halt die Tools sind, die ich verwende. Und Sport gehört ja dazu. Pilates, aber auch so, wie sagt man, so HIIT-Training, wo du so richtig, richtig gute Cardio-Übungen machst, etc. Das ist nichts für jede Person und ich verstehe das auch, aber vielleicht gibt es so andere Formen von Bewegung, die helfen. Spazieren gehen, Ping-Pong spielen, I don't know, mit der besten Freundin Yoga machen oder Yoga mit Alpakas machen, wenn ihr das Geld habt und die Tiere das wirklich möchten. Aber das ist so die Sache, die ich euch unbedingt mitgeben möchte. Es kostet Kraft, korrekt zu sein. Gönnt euch Pausen und seid lieb zueinander. In all dem geht es natürlich im Grunde darum, dass wir auch Grenzen setzen, nämlich nicht nur zu sagen, okay, ich mache halt Sport oder ich lege das Handy öfters weg, sondern auch zu sagen, ich werde mich nur mit Menschen umgeben, die meine Grenzen respektieren. Das ist, glaube ich, etwas, das in Theorie easy peasy klingt, aber praktisch gesehen ist es wirklich schwierig, denn von Familienmitgliedern, okay, Mama, Papa, I don't know, Schwester, bis hin zu Kollegen, Chefs, Chefinnen, Friends, Personen werden manchmal nicht okay damit sein, dass du eine Grenze ziehst, nicht weil sie per se schlimme Menschen sind und du sie sofort canceln musst, sondern weil viele es nicht gewohnt sind, dass Personen für sich einstehen. Also ich merke einfach am allermeisten, wie schockierend es für Leute ist, wenn ich zum Beispiel im professionellen Kontext eine Grenze setze. Das heißt dann nicht, dass ich ein Ultimatum irgendwie inszeniere oder sage, entweder so wie ich will oder gar nicht, sondern ich drücke mein Bedürfnis aus, respektiere es auch und setze eine Grenze. Ganz ehrlich, transparent mit sich selbst, so ein bisschen hineinfühlen und checken, okay, was kann ich realistisch mitbringen? Das Beste, was man sich selbst gönnen kann für ein gemütliches Leben, sind Personen, die diese Grenze respektieren. Das heißt nicht, dass es nicht mitunter auch viel Kommunikation bedarf. Ich sage nicht, dass es immer leicht ist, das auszudrücken. Wenn du meine Grenze respektierst, respektiere ich deine auch. Und wenn du mir das kommunizierst, gewaltfrei, dann lerne ich von dir, wie ich auch kommunizieren kann, wenn es um meine eigenen Grenzen geht. Und das ist eigentlich eine total schöne Sache, die viele Leute vergessen. Ja, es ist auch unangenehm manchmal, aber in Wahrheit ist da so viel Raum für Freiheit und Neues und vielleicht ganz neue, innigere Beziehungen. Denn was bei mir passiert ist, wenn eine Person respektiert, was ich als Grenze definiere, dann fühle ich mich dieser Person noch viel, viel näher. Grenze setzen, ihr habt es kapiert, glaube ich, müsst ihr unbedingt machen, denn das ist einer der Nummer 1 Faktoren, die dazu führen können, ein gemütliches Leben zu haben. In einem meiner Instagram-Beiträge ging es um Ghosting. Ich glaube, 33 Dinge, die ich mit 33 gelernt habe. Das war der Post. Und da haben zwei Personen etwas kommentiert, das ich gar nicht nachvollziehen konnte. Und ihr wisst ja mittlerweile, ich habe eine sehr starke Meinung, was Ghosting angeht. Aber was auf jeden Fall diese Personen gemeint haben, ist, dass sie das nicht ganz so streng sehen, sozusagen, ich paraphrase jetzt. Aber dass es ja auch andere Gründe gibt, die eine Rolle spielen könnten. Zum Beispiel, dass eine Person gerade mental erkrankt ist oder Depressionen hat und deswegen nicht antwortet. Und für mich ist erstmal eins ganz wichtig. Für mich bedeutet Ghosting, hey, wir hatten zum Beispiel ein cooles Date und du meintest, du meldest dich wieder bei mir und dann meldest du dich nie wieder. Oder eine Person sieht eine Person, sie sind super glücklich, also auch zusammen, fix zusammen, ja. Und die Person entscheidet sich einfach von heute auf morgen, die Person komplett zu ghosten, also gar keinen Kontakt mehr. Das heißt, wenn ich von Ghosting spreche, dann spreche ich von sehr, sehr klaren Fällen, in denen man sagen kann, Ghosting war nicht cool. Also nicht nur romantische Kontexte, auch platonische. Und wenn wir von Depressionen sprechen, möchte ich so frei sein und ein bisschen von meiner Perspektive erzählen. Alles Stabil ist ja wie immer sehr, sehr intim und ehrlich. Das heißt, ich lehne mich hier durchaus aus dem Fenster. Bitte seid lieb und macht keine zu große Sache daraus. Aber ich habe ja die Diagnose, dass ich Depressionen habe, beziehungsweise vor ein paar Jahren habe ich die erhalten und dann wieder, nachdem ich ein paar Schicksalsschläge erlitten habe, wobei das nicht immer der Grund ist für Depressionen, nicht, dass ich jetzt irgendwie so falsche Infos gebe, das wisst ihr eh, in meinem Fall war es nur so. Auf jeden Fall weiß ich also, was Depressionen bedeuten. Ich weiß, was es heißt, wenn man nicht mehr funktional ist, wenn man nicht mehr arbeiten kann, wenn man Friends nicht mehr sehen kann. With that being said, ich denke trotzdem, dass eine mentale Erkrankung nicht per se eine Entschuldigung für falsches Verhalten sein kann. Es gibt Nuancen und es ist alles vom Kontext abhängig. Bitte nicht an einzelnen Sätzen aufhängen. Aber ich will sagen, dass ich schon so weit gehe und sage, dass auch depressive Personen sagen können, hey, ich kann mich gerade nicht melden. Wenn ich jetzt 10 Jahre mit einer Person befreundet bin und ich weiß, dass sie immer wieder depressive Schübe hat, wo sie dann einfach sich nicht mehr so viel meldet, ist das eine andere Sache. Aber Ghosting ist doch eigentlich einfach dieses plötzliche Verschwinden, mit dem man gar nicht gerechnet hat. Und Ghosting würde ich jetzt nicht als etwas bezeichnen, das depressive Menschen machen, wenn sie sich mal länger nicht melden, sondern Ghosting ist einfach, wie gesagt, die Tatsache, dass jemand komplett gewisse Commitments, Agreements übersieht oder überschreitet und sich gemein und falsch verhält. Denn niemand schuldet irgendwem irgendwas grundsätzlich. Aber wir sollen schon wie korrekte, anständige Menschen verhalten. Und dazu gehört es auch, dass wir so ein bisschen kommunizieren, was gerade die Ausgangslage ist. Ja? Wie gesagt, wenn ich eine gute Freundin habe und ich weiß, sie ist gerade super depressiv und braucht halt, keine Ahnung, 2 bis 5 oder 7 Werktage, um zu antworten, dann nenne ich das nicht Ghosting. Aber wenn mir jemand in meinen Wie-Gates-Runden sagt, dass ihr Boyfriend einfach nach 3 Jahren Beziehung sie überall blockiert hat, aus dem Nichts, dann nenne ich das sehr wohl Ghosting. Und Ghosting gibt es halt auch unter Friends und das ist einfach richtig, richtig mies. Damit kommen wir auch zur zweiten Kritik sozusagen oder Anmerkung zu meinem Post, weil ich habe es gar nicht so also als Angriff gewertet, null. Ich bin ja relativ offen für Interaktionen, wenn es um so Inhalte geht, die ich verfasse, weil da so viel Arbeit und so viel Denkzeit drin steckt. Das heißt, wenn ihr dann auch darüber nachdenkt und das mit mir teilt, freue ich mich. Die andere Person meinte sowas wie, naja, aber wenn sich jemand so richtig mies verhält, dann muss ich mich jetzt auch nicht damit auseinandersetzen, dass ich dieses unangenehme Gespräch führe. Und das stimmt. Ich finde durchaus, dass man auch sagen kann, hey, ich habe jetzt diese eine Person, mit der ich keine Ahnung wie oft ein Gespräch gesucht habe und immer wieder sagt sie gemeine Sachen, immer wieder diffamiert sie mich oder belächelt meine Arbeit oder ist abwertend oder gemein. Natürlich sage ich dann auch, hey, man schuldet dieser Person gar nichts. Ich finde durchaus, dass man sagen kann, hey, ich möchte nicht mehr Friends bleiben, aber ich glaube auch, dass es kontextbedingt wieder natürlich auch sein kann, dass man sagt, das Beste ist, ich melde mich einfach gar nicht mehr. Wenn dein toxic Ex-Boyfriend sich meldet und du nicht zurückschreibst, dann nenne ich auch das nicht Ghosting, sondern einfach Grenze setzen. Wie kommt der dazu, dass er dich kontaktiert? Also es geht schon immer so ein bisschen um die Ausgangslage, Leute. Und natürlich ist es aber gleichzeitig so, dass man zum Beispiel, wenn man in dieser Phase ist, in der man viel datet und mehrmals die Woche ein Date hat, vielleicht auch sagen kann, ja, ich will jetzt nicht jeder Person absagen mit so Feedbackbogen und 5 Gründen, warum es nicht geklappt hat. Ich denke auch, dass das so ein bisschen auf die Situation ankommt, wenn jetzt jemand super nervig ist oder lästig oder, keine Ahnung, gemein zur Kellnerin war oder fettfeindliche Kommentare schiebt, bin ich auch so, ja, naja, muss man sich jetzt da die Zeit nehmen und sich dieser Konfrontation stellen, weil vielleicht ist die Person dann auch gemein zu mir, denke ich auch nicht. Grundsätzlich gilt schon, dass Ghosting richtig mies ist, aber ich meine jetzt nicht damit, dass ihr euch mit einem Typen, den ihr einmal gesehen habt, auf ewig auseinandersetzen müsst, nur weil er euch alle 2 Tage schreibt. Ich meine, gerade Frauen und queere Personen lernen ja, dass Grenzen setzen was Schlechtes ist, weil sie immer zuerst auf die Bedürfnisse anderer achten sollen. Das geht sich auf Dauer wirklich nicht aus und ich möchte euch einfach ermutigen, dass ihr das macht. Und ich glaube auch durchaus abschließend zu diesem Thema neue Personen kennenlernen, dass man gerade bei neuen Personen üben kann, Grenzen zu setzen. Also nicht, dass das jetzt Versuchskaninchen, upsie, mein Laptop fliegt fast runter, sein sollen, aber es ist halt manchmal leichter, mit einem Friend zu sprechen, statt der eigenen Mutter die Grenze aufzuweisen, weil die das vielleicht weniger aushält, weil sie es nicht gewohnt ist. Vielleicht ist es eine Generationenfrage, vielleicht ist sie auch einfach, keine Ahnung, ein bisschen unreflektiert und versteht nicht, dass das eigentlich Selbstschutz ist und dass das eigentlich eine gute Sache ist. Aber ich will es auf jeden Fall testen und ich möchte noch kurz über die Wie-Gates-Frage der Woche sprechen. In der Frage, es ist keine konkrete Frage, sondern eher eine Erzählung, geht es um Folgendes. Ich habe einen Crush auf einen Mann und es ist ein bisschen mühsam, weil er kaum Zeit hat, aber ich will ihn so doll daten. Okay, ja, ich meine, wo fange ich am besten an? Erstmal, ein Crush ist gut und soll sein. Das würde ich niemals hinterfragen. Ja, es ist super scary, aber auch sehr schön. Ich würde mich in dieses vibrierende Gefühl hineinlegen, jeden Abend an meinen Crush denken und mir irgendwelche Szenarien ausmalen, die mich mit so ein bisschen, wie soll ich sagen, Joy einschlafen lassen zum Beispiel, ja. Die Sache, die mich so ein bisschen besorgt, ist eher die Frage, warum willst du diese Person unbedingt daten? Wenn es jetzt schon so mühsam ist, ich meine, ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist, denn ich glaube nicht, dass du zwangsläufig nach deinen Gefühlen handeln musst. Okay, jetzt gerade hast du einen Crush. So Crushes sind sehr oft vorübergehend. Manchmal sind sie sehr intensiv, manchmal bleiben sie lange, manchmal aber auch nicht. Ich denke mir so, wenn es jetzt schon mühsam ist, dann frage ich mich durchaus, wie wird es in ein paar Jahren sein, wenn sich Routine in den Alltag und Selbstverständlichkeit in die Beziehung eingeschlichen hat, wenn er überhaupt eine Beziehung mit dir eingehen möchte. Denn wenn ich ganz ehrlich bin und ich möchte nicht zynisch klingen, denn nicht jede Beziehung sieht nach ein paar Jahren nicht so schön aus, aber es ist jetzt schon mühsam und anstrengend. Meine harte, kurze Antwort ist also, vergiss es. Sorry. Ja, es gibt wirklich viele gute Gründe, warum eine Person nicht so viel Zeit hat oder warum es einfach andere Faktoren gibt, die relevant sind. Aber ich spreche hier für dich und deine Bedürfnisse und ich glaube nicht, dass du richtig liegst in der Annahme, dass er sich bessern wird. Es ist jetzt schon anstrengend. Das ist die Anfangsphase. In der Anfangsphase ist man eigentlich total loved up. Nicht, dass man jetzt 24/7 miteinander verbringen soll. Das ist vielleicht auch ein bisschen too much, wobei auch abhängig von Personen, I don't know. Aber ich sagte jetzt schon, dass das nicht besser werden wird. Auch wenn er vielleicht gute Gründe unter Anführungszeichen hat. Wenn er sich jetzt schon keine Zeit nimmt, dann verdient er deine auch nicht. Schenk deine Zeit lieber einer Person, die sie zu schätzen weiß. Ich bin mir zu 100% sicher, dass du eine Person finden wirst, die ein besseres Zeitmanagement hat und vielleicht auch besser Prioritäten setzt. Denn ich möchte wirklich nicht für dich, dass du dich so fühlst, als ob du nicht wertvoll genug wärst, dass er sich Zeit nimmt. Und schau, es tut mir urleid, dass das jetzt so ist. Aber wie gesagt, you deserve better. Das soll nicht so sein, dass das jetzt schon anstrengend ist. Und ich würde eher so in die Selbstreflexion gehen und mir überlegen, warum will ich diesen Typen, der nicht erreichbar ist, weder emotionally noch zeitlich, warum will ich den für mich? Ich glaube, wenn du in dich gehst und darüber nachdenkst, willst du ihn vielleicht deutlich weniger, als du jetzt vermutlich denkst. Denn Crushes sind sehr, wie soll man sagen, so wow, überwältigend. Aber kurz mal ein- und ausatmen und ein bisschen nüchtern an die Sache herangehen und du wirst sehr, sehr schnell merken, na, also eigentlich Beziehung mit einem Mann, der keine Zeit hat, pff, was, wozu? Dann doch besser Single. Abschließend sage ich noch eine Sache dazu. Der Verhaltensforscher Paul Dolan hat erforscht, dass Ehen sehr gut für Männer und sehr schlecht für Frauen sind. Und talking about Zeit nehmen, meine Empfehlung der Woche ist ein Solo-Trip. Ich weiß, ich habe auf TikTok gesagt, dass das schon sehr, wie soll ich sagen, herausfordernd ist. Aber ich bin jetzt 24 Stunden hier und denke mir schon so, wow, irgendwie ein anderer Vibe, wenn man einfach mit sich selbst ist und wenn man mal kurz innehält und versteht, was passiert in meinem Inneren. Deswegen große Empfehlung, ich weiß, es ist jetzt nichts, was man gratis machen kann oder was sehr kostengünstig ist und meistens versuche ich ja Sachen zu empfehlen, die nicht mega teuer sind, beziehungsweise ich versuche eine Balance zu haben. Falls ihr euren nächsten Urlaub plant und wenn es nur 2 Nächte irgendwo sind in einer Stadt, die man gut mit dem Zug erreichen kann, Prag, Berlin, Hamburg, I don't know, vielleicht könnt ihr ans Meer fahren alleine für ein paar Nächte. Also ich würde es mir an eurer Stelle auf jeden Fall überlegen, ihr müsst eh nicht, aber vielleicht in den nächsten 2 Jahren könnt ihr euch einen Solo-Trip vornehmen und dann müsst ihr mir auf jeden Fall erzählen, wie es war, weil ich bin relativ sicher, dass es manchmal so Ups und Downs gibt, aber dass man trotzdem gestärkter aus diesem Trip hervorgeht. Leute, wir sind schon wieder am Ende der Folge. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hatte total viel Spaß. Mir ist jetzt schon ein bisschen heiß, denn es hat 32 Grad. Ich werde jetzt erstmal Mittagessen kochen und zwar Sattarash. Wer kennt Sattarash? Das ist so ein Paprika-Gericht. Also ich nehme einfach richtig viele Paprika, Zwiebeln, Öl und vielleicht Knoblauch und lass die lange und auf niedriger Hitze anbraten, diese roten Paprikas. Und die esse ich dann mit Brot und Butter. Und das ist so ein Childhood-Dish. Und darauf freue ich mich sehr. Ich habe hier in dieser Küche keinen Backofen, aber ich habe mir einen guten Plan gemacht, was ich esse und was ich kaufe. Von daher bin ich jetzt nicht zu gestresst, wobei ich sagen muss, ich habe die Hälfte meiner Hafermilch unabsichtlich ausgeschüttet. Das heißt, ich werde mich morgen spätestens oder übermorgen auf den Weg machen müssen und durchs Dorf pilgern, um zu sehen, ob irgendwer Hafermilch hat. Vielen Dank auf jeden Fall, dass ihr zugehört habt. Setzt Grenzen und verbringt, und das ist das Wichtigste, Zeit mit Personen und Hasen, die eure Zeit zu schätzen wissen und eure Grenze liebend gerne respektieren. Wir sehen uns nächste Woche, wie immer. Bleibt stabil und seid immer die unbequeme Person, aber einfach die unbequeme Person mit gemütlichem Leben. Okay, bitte lasst mir 5 Sterne da. Das bedeutet mir sehr, sehr viel. Alles stabil ist wirklich mein Herzensprojekt und je mehr Personen mir zeigen, dass sie den Podcast lieben, umso mehr möchte ich quasi umsetzen und wer weiß, was dann noch in der Zukunft alles passieren könnte. So, jetzt aber wirklich, ich muss gehen. Bye. Die Alpakas warten. Wo sind denn jetzt die Alpakas? Hallo, hallo, hallo. Jetzt, wo ich fertig bin, sind sie alle weg, aber vorhin haben sie mich alle abgelenkt. Solche kleinen Frechis.